1 abgehakt, geht mit erheblichen Einbußen in der psychischen und körperlichen Gesundheit einher. Kurzformel: Einsamkeit macht krank.
Und da haben wir zumindest im Blick, diejenigen aus ihrer Einsamkeit rauszulösen, die zur Zielgruppe von Tante Lomba gehören. Also die Senioren bzw. diejenigen, die dann eben solche technischen Geräte nicht mehr alleine bedienen können.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von InnoBytes. Heute haben wir bei uns Tante Laura in Form von Maximilian und Dominik. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite, dass wir teilnehmen dürfen und dass wir uns über Tante Laura austauschen können. Das freut uns sehr und ja.
Genau, ihr beschreibt euch ja als digitale Besuchsbrücke von den Familien zu ihren angehörigen Senioren. Erklärt uns doch mal, was das ist und macht es bitte bildlich, denn wir haben ja einen Podcast und können kein Bild sehen.
Am besten ist, dass man einfach mal beschreibt, wieso wir so überhaupt auf die Idee gekommen sind. Das ist also so gewesen, dass mein ältester Bruder, der in einem Heim lebt, an dem es erkrankt war und bis zu einer gewissen Zeit noch bestens mit der Familie kommunizieren konnte, was aber plötzlich nicht mehr möglich war, weil er einfach nicht mehr verstand, wie das Telefon funktionierte. Und das war für mich ein Alarmsignal, darüber nachzudenken, wie kann man denn ihm, der hier sozusagen, wie er sich wie abgeschnitten und einsam fühlte, wie kann man ihm sozusagen noch teilhaben lassen? Und das war im Grunde der Startschuss oder die Geburtsstunde von Tante Laura, um eben hier also über Internetlösung eine Möglichkeit zu schaffen, ihn weiter teilhaben zu lassen. Der Hauptpunkt war dann, dass er ja nichts mehr bedienen konnte, also mussten wir uns das so ausrichten, dass das, was bei ihm ankommt, in dem Fall auf einem Tablet, automatisch gesendet wird, während auf der anderen Seite der digitalen Besuchsbrücke die Angehörigen, das Familienprogramm gestalteten. Und diese beiden Rollen waren von Anfang an sinnvoll, weil er sonst ja wieder nichts hätte mitbekommen können, weil er dann etwas hätte bedienen müssen. Das war sozusagen die Schularbeit und dann sind wir also nach einigen Recherchemaßnahmen und ich musste mich erstmal schlau machen. Wir waren ja keine Software-Experten, dass wir dann erstmal angegangen sind, ein Konzept zu schreiben, wie man sozusagen diese digitale Besuchsbrücke, die es dann endlich geworden ist, wie man die auch dann konzipiert und dann auch entsprechend programmiert. Wobei wir als Softwareentwickler nicht selbst tätig waren, sondern das herausgegeben haben an eine vertrauenswürdige Partner in Wuppertal.
Wie ist die Funktionsweise? Könnt ihr mal grob die Kernfunktion beschreiben? Wie funktioniert Tante Laura?
Man kann sich das eigentlich wie so ein Fernsehprogramm vorstellen. Das heißt also, die Programmdirektoren sind die Angehörigen auf der Seite des Backends, die also das Programm im Sinne von Fotos oder Grüßen oder Musik oder auch Video zusammenstellen in einem Wochensendeplan, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, um dann zu den bestimmten Zeiten das an den Senior auf die Senioren-App, auf das Tablet bei dem Senior zu senden, sodass das also dort pünktlich abgearbeitet wird.
Habt ihr dann das gleich komplett entwickelt gehabt oder habt ihr gemeinsam mit deinem Bruder zusammen stufenweise euch herangetastet zu der jetzigen Lösung?
Die Grundzüge der zu Beginn war tatsächlich so, dass Fotos, Grüße und Musik die Schwerpunkte zunächst waren. Wir haben noch nicht an Video gedacht, weil das hätte er wahrscheinlich auch nicht so hinbekommen. Da war er schon etwas zu weit krankheitsmäßig fortgeschritten. Aber Fotos und Musik und Grüße, das konnte er noch voll wahrnehmen. Und das war auch, sagen wir mal, von der Programmseite her, von der Softwareseite aus, ein Paket, was auch dann eng zusammengehört. Denn es spielte dann keine Rolle, ob man nun Fotos überträgt an den Senior oder an meinen Bruder oder Musik. Vom Algorithmus natürlich etwas in der Abarbeitung, aber das war ein Paket und das haben wir zuallererst gemacht. Dann hat es eine Weile gedauert, bis wir das dann noch verfeinert haben. Brauche ich jetzt nicht die ganzen Details, aber wir haben es für die Angehörigen auch wirklich jetzt inzwischen sehr komfortabel aufbereitet. Und was dann als Ergänzung hinzukam, das wurde doch hier und da gefordert, das waren also Video, die Möglichkeit zu Videocalls. Und das haben wir dann entsprechend ergänzt, und zwar zweiseitig. Das heißt nicht nur, dass die Angehörigen den Senior anrufen konnten mit Video, sondern auch, wir haben auch eine Möglichkeit geschaffen, dass diejenigen, die es halt in ihrem Alter noch können und verstehen und nicht überfordert, dass die auch von sich aus Videoanrufe an die Angehörigen vornehmen können.
Im Prinzip geht es ja darum, dass ihr Einsamkeit vorbeugen wollt, beziehungsweise Einsamkeit bekämpfen wollt. Gibt es Kennzahlen, Daten und Fakten dazu, wie schwerwiegend Einsamkeit im Alter ist?
Es gibt da eine sehr, sehr gute Arbeit von Dr. Susanne Bücker aus dem Jahr 22, die sich damit auseinandergesetzt hat. Ich zitiere mal kurz: die gesundheitlichen, psychologischen und gesellschaftlichen Folgen von Einsamkeit. Ich würde ja, um es etwas salopp zu sagen, ich würde ein solches Werk nicht so überschreiben, wenn nicht tatsächlich die Folgen eintreten können und würden. Und das ist tatsächlich so. Einsamkeit geht mit erheblichen Einbußen in der psychischen und körperlichen Gesundheit einher. Kurzformel: Einsamkeit macht krank.
Da sind die Senioren, die wir ja jetzt hauptsächlich ansprechen, als Empfänger der Botschaften ja auch nur die Spitze des Eisberges, weil solche Studien ja auch mittlerweile sehr klar und ja auch drastisch belegen, dass Einsamkeit nicht ab einem Alter von 60 ohne Ehepartner eintritt, sondern tatsächlich auch junge Menschen im Alter von 25 zu dieser Statistik schon gehören. Die sind jetzt nicht wirklich Zielgruppe von Tante Laura, aber das ist ja ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem. Und da haben wir zumindest im Blick, diejenigen aus ihrer Einsamkeit rauszulösen, die dann auch zur Zielgruppe von Tante Laura gehören. Also dann tatsächlich die Senioren, beziehungsweise da nochmal segmentierter, diejenigen, die dann eben solche technischen Geräte nicht mehr alleine bedienen können.
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Das heißt, Tante Laura ist so konzipiert, dass es wirklich ganz einfach ist zu bedienen. Es gibt eigentlich keine technischen Hürden. Wie wird denn dann so eine Tante Laura in Betrieb genommen?
Es ist tatsächlich so, Tante Laura muss nicht bedient werden. Das kann man sich erstmal normalerweise gar nicht vorstellen. Bis auf das Thema Videoannahme, das aus Datenschutzgründen notwendig ist, ist das Tablet bei dem Senioren sozusagen zwar die Sendeoberfläche, aber er muss nicht bedienen. Wenn zum Beispiel die Angehörigen ihm von seinem alten Hobby-Auto jetzt irgendwelche Oldtimer schicken oder sonst was, dann werden die abgearbeitet, die Fotos nach einem entsprechenden Algorithmus, sodass er so alle 3 Minuten dann wieder beispielsweise jetzt ein neues Foto sieht. Und er muss nichts tun, das geht vollautomatisch. Und danke nochmal für die Frage, denn das ist schon ein entscheidender Unterschied, dass auch die Zuhörer das verstehen, von Tante Laura zu anderen sogenannten Seniorenprogrammen, die dann vielleicht mit besseren oberflächlichen Tasten, mit einfachen, mit Karten und ähnlichen Systemen eine Art Bedienung erreichen. Genau das haben wir von Anfang an, eine gute Art, mit meinem Bruder natürlich, auch entsprechend gelehrt. Genau das kann er eben alles nicht mehr, sodass praktisch eigentlich die Senioren nichts tun müssen, bis auf die Annahme eines Videocalls. Das lässt sich nicht vermeiden. Sie müssen dann kurz mal auf das Tablet tippen und Ende. Das war's.
Welche technischen Rahmenbedingungen müssen eigentlich noch zu Hause geschaffen werden? Weil natürlich ein Videocall braucht beispielsweise Internet. Gibt es noch andere Dinge, die es braucht, und wie stellt ihr eigentlich sicher, dass Internet im Haushalt vorhanden ist, was ja unter Umständen bei der Altersgruppe nicht immer vorhanden ist?
Am Ende braucht es, genau wie du sagst, ohne Internetverbindung funktioniert Tante Laura nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wobei wir das auch in den Senioren- und Pflegeheimen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht als Herausforderung identifiziert haben. Das ist da vorhanden, in den meisten Privathaushalten dann auch vorhanden, und im Grunde braucht es dann, und so ist Tante Laura ja auch konzipiert, dass es dann, sagen wir mal, für die Angehörigen, die dann die Botschaften senden, genauso im App Store eine App gibt wie diejenigen, die es dann empfangen. Und damit ist quasi der Weg bereitet, wenn man diese beiden Devices hat und die beiden Apps entsprechend runtergeladen hat, dann schafft man von dem angehörigen Device quasi die Verbindung zu dem Tablet zum Senior.
Rein von der Hardware können die Angehörigen sowohl auf Smartphone-Basis wie auf Tablet-Basis arbeiten, nicht aber auf Desktop. Das haben wir aufgrund der hohen Rate, also mit den Smartphones, fanden wir nicht mehr so wichtig. Während beim Senior, und das ist tatsächlich eine, man könnte sagen, eine Einschränkung, wir finden es aber eine sehr vernünftige, denn der Senior braucht ein Tablet. Wir fanden das Tablet das universellste Instrument, hatten früher mal über verschiedene Fernsehgeräte oder Strukturen, da wären wir wären hemmungslos, natürlich mal ersoffen in der Vielfalt. Wäre ein Tablet doch eine ziemlich stabile Technik da bietet und Kostengründen empfehlen wir immer Android, weil hier brauchen wir keine Hightech, sondern einfach eine solide Tablet, die bei den Senioren eben steht.
Das heißt, wenn ich jetzt so eure Kundenverbraucher, Endverbraucherpyramide anschaue, die Verwender sind eigentlich nicht die Kaufentscheider. Die Kaufentscheider sind Angehörige. Und dann habe ich noch gehört, Pflegeeinrichtungen, habt ihr gesagt. Wie verhält sich das? Das ist ja eigentlich eine ganz andere Struktur im Vertrieb als auch ja, Preismodell. Wie geht ihr Pflegeeinrichtungen an? Wie geht ihr Endkunden an?
Genau, absolut richtig. Wir haben natürlich grundsätzlich die Zielgruppen B2B, das heißt, das sind dann Pflegeheime, Alteneinrichtungen und ähnliche Unternehmungen, die möglicherweise Partner oder auch Kunde von Tante Laura werden und dann mit dem Kauf von Lizenzen für die einzelnen Senioren in ihren Heimen ein solches Lizenzmodell vorhalten, beziehungsweise denen quasi den Zugang zu Tante Laura ermöglichen. Das andere Thema ist dann die Zielgruppe B2C. Das heißt, wir sprechen Angehörige an, die das dann von sich aus außerhalb von Pflegeheimen oder auch eingeschlossen dann von sich aus auf uns aufmerksam werden und dann ein solches Lizenzmodell abschließen. Das ist natürlich bei der Zielgruppe, die wir haben, schon insbesondere, wenn es um den B2C-Bereich geht, extrem schwierig, da mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen, weil die am Ende extrem spitz natürlich ist. Das heißt, weil wir ja auch der Tante Laura insbesondere in Richtung Demenzkranke entwickelt haben, ohne dass es selbst bedient werden muss, braucht es natürlich in Anführungsstrichen auf der Seniorenseite schon den, der eben WhatsApp und das eigene Handy und so weiter nicht mehr bedienen kann. Und sagen wir mal, die Ansprache B2C-Bereich extrem aufwendig. Entsprechende Werbepower und ein Budget für entsprechende Werbekampagnen in Social-Media-Kanälen und ähnlichem möglich. Insofern, ja, das machen wir auch, aber auf Basis der Marketing-Budgets, die wir für Tante Laura haben, ist das halt schon sehr, sehr eingeschränkt möglich. Akquisition bei Pflegeheimen ist einfacher, auch wenn da natürlich das Thema Budgets und ähnliche Dinge auch schmal ist. Insgesamt unterscheiden wir halt dann schon so, dass wir dann bei im B2C-Bereichen etwas andere Vergütungsmodelle wählen, als wenn beispielsweise jetzt ein Pflegeheim uns 200, 300, 400 Lizenzen abkauft und die übernimmt, dann sind natürlich diese Einstandspreise entsprechend rabattiert.
Von welchen Zahlen sprechen wir derzeit? Also wie viele Wohnheime, wie viele Privathaushalte habt ihr bereits mit Tante Laura bestückt? Und welche Potenziale seht ihr darüber hinaus? Vielleicht habt ihr ja derzeit auch spannende Projekte am Laufen.
Also tatsächlich ist es so, dass wir gerade einige enge Familienmitglieder haben, die das nutzen und das auch toll finden. Aber darüber hinaus ist im B2C-Bereich niemand weiter verwendet. Wie gesagt, liegt das eben auch an den Marketing-Budgets, die es dann dafür bräuchte. Und im B2B-Bereich gibt es immer wieder interessante Kontakte zu Pflegeheimen, die uns auch alle durch die Bank bestätigen, dass das ein tolles Produkt ist, dass die Idee, die dahinter steht, großartig finden, aber eben dann auch aus eigenen hausunternehmensinternen Budgets dann die Strecken bis zum tatsächlichen Abschluss eines solchen Lizenzmodells dann doch immer relativ langwierig sind, dann häufig auch bei denen über Fördergelder funktioniert und auch diese Wege sind sehr oft lang und teilweise dann auch für uns unerfreulich endlich. Aber genau, in der oder vor Corona hatten beispielsweise mit einer AWO-Landesgesellschaft mal einen Vertrag über 1 oder 2 Jahre, wo insgesamt 200 Lizenzen dann abgenommen worden sind und am Ende die Nutzerschaft davon auch sehr angetan war, aber das war dann eben auch ein zeitlich begrenztes Abkommen, was dann auch von AWO-Seite nicht mehr weiter verlängert wurde. Das Potenzial, was wir sehen, ist natürlich über die Studien, die wir lesen, immer größer werdend, gar keine Frage. Die demografische Kurve zeigt ja nun auch, dass es immer mehr Leute gibt, die immer älter werden und dann tatsächlich auch irgendwann dann in eine potenzielle Verwenderschaft kommen, aber da wird auch die Quote der Demenzkranken durch die Blase im oberen Bereich der demografischen Kurve natürlich auch größer. Wir haben einfach, glaube ich, bei dem Produkt Tante Laura kommen wir immer wieder an die Grenzen unseres eigenen Vermarktungsbudgets. Ich glaube, dass wir, wenn wir da einfach mal ein bisschen mehr Patronen in der Waffe hätten, um das dann entsprechend anders zu befeuern, wäre dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten.
Ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass wir 3.500 Follower bei LinkedIn, ich sag mal, geworben haben, kann man schon sagen. Das ist eine hübsche Fleißarbeit, die ich aber zum Beispiel sehr gerne mache, weil dann doch immer wieder Dialoge entstehen und die Resonanz ist nach wie vor sehr gut. Wenn man ganz früher sagte, wenn du machst eine Werbeaussendung, wenn 1% Rückläufer, war man schon glücklich. Da kann man also fast sagen, bei uns ist es zwischen 10% und 15% fast von Anfang an, wenn ich bestimmte Zielgruppen oder neue Kontakte aufnehme. Das ist also nach wie vor ein deutliches Interesse und teilweise sehr, sehr schön, hübsche Kommentare. Nur eben nicht aus monetärer Sicht. Und das muss man ein bisschen zweiteilen, die Welt. Was befriedigt einen mehr? Ich lass die Frage mal unbeantwortet, aber ich denke mal, bei dem sozialen Engagement, was wir zurzeit hier auch seit Jahren mehr zeigen, ist im Grunde diese Resonanz und der positive Effekt, dass die Idee sehr gut ankommt. Das ist kann einen schon zufriedenstellen.
Es ist ja trotzdem so, dass viele Produkte diese Erlebnisse machen, dass sie zwar eine gute Ansprache bekommen, gute Rückmeldung, aber dann trotzdem in der Verbreitung Schwierigkeiten haben. Denkt ihr, dass es vielleicht auch andere Dinge, beispielsweise regulatorischer Sicht oder auch in der finanziellen Unterstützung von den Angehörigen und auch den Betroffenen geben müsste, dass die Lösungen in Anwendung kommen können? Denn ich meine, die Probleme sind da und sie werden leider nicht gelöst. Vielleicht liegen auch die Ursachen woanders. Wie seht ihr das?
Also ich glaube schon, dass es für solche Themen toll wäre, wenn es einfach mehr Fördertöpfe geben würde oder mehr Fördergelder, für die man sich dann auch bewerben kann. Das ist natürlich aber auch ein Thema, wo man am Ende mehr, für wir von uns aus auch vielleicht mehr Lobbyarbeit betreiben müssen und dann vielleicht auch einfach mal hin Bereiche, in politische, gesellschaftspolitische Bereiche vorsprechen müssen, um das einfach nochmal bekannter zu machen. Wir haben da auch mal uns beschäftigt mit einer Krankenkassenzulassung für das Thema, um es mal einfach zu formulieren, das aber extrem aufwendig und schwieriger Prozess ist und dann sehr viel Regularien auch verbunden ist. Ich glaube, dass auch so ein Influencer-Thema, die dann im Bereich Pflege unterwegs sind, möglicherweise auch noch ein Ankerpunkt sein könnte. Also ich glaube, wir sind auch dann in unserer Vermarktungsvariante noch nicht am Ende, aber genau, es braucht halt einfach immer dieses Thema Budget hilft total. Insofern, genau, wenden wir uns natürlich auch mal an Fördervereine, die solchen Dingen auseinandersetzen und dann einfach auch zu Ende zuhören, was wir da so machen.
Dominik, du hast was angesprochen, das wir jetzt sehr häufig hören und viele suchen noch ihren Weg, wie sie quasi das Problem lösen, weil es geht ja auch darum, dass so ein Produkt nahe der Gemeinnützigkeit ist. Ja. Und im Vorgespräch hattet ihr ein Thema angesprochen, dem möchte ich jetzt die letzte Minute widmen. Ihr habt davon gesprochen, dass ihr über das Thema Förderverein oder Ähnliches nachdenkt. Klär uns bitte auf, was da dahinter steckt.
Ja, wir haben 2022 einen Förderverein gegründet. Das ist also ein Förderverein für digitale Kommunikation in der Alten. Der ist damals als gemeinnützig anerkannt worden. Wir haben mit sieben Mitgliedern haben wir den gegründet und sind über diese Gemeinnützigkeit eher in der Lage, den einen oder anderen Fördertopf anzusprechen, als würden wir gleich mit der GmbH sozusagen unterwegs sein. Die Gespräche, die wir geführt haben, waren auch durchaus positiv. Aber auch da stellt sich natürlich im Moment heraus, dass die Fördertöpfe nicht so üppig mehr fließen wie früher. Wir haben aber eine ganz konkrete Möglichkeit, auch hier bei einer Alzheimer-Gesellschaft möglicherweise später diese Fördervereine eine Rolle, weil die Gemeinnützigkeit kann durchaus Türen öffnen. So ist es nicht. Und es ist so, dass die Gemeinnützigkeit auch nicht ausschließt, dann letztendlich ein Produkt wie eben Tante Laura auch einzusetzen. Das ist in dem Sinne kein Widerspruch. Nur Gemeinnützigkeit spielt dann schon eine Rolle als Türöffner.
Das bedeutet, man kann mit euch schon in Kontakt treten, wenn jemand sich dort engagieren möchte. Und habt ihr dazu Kontaktdaten oder eine Webseite?
Ja, vielleicht könnt ihr uns dann helfen, unsere Website zu kommunizieren beim Podcast. Dann müssen wir das jetzt hier buchstabieren. Und insofern ist es auch durchaus interessant, dass Investoren, die das soziale Thema prima finden, über den Förderverein natürlich die Möglichkeit haben, auch das als Spende auszuführen, was natürlich das eine oder andere erleichtert kann.
Wir hoffen natürlich, dass dem ganz viele Personen nachkommen, euch zu unterstützen und aber auch natürlich sich das Produkt Tante Laura anzuschauen. An der Stelle sind wir am Ende des Podcasts angelangt und deswegen möchte ich mich bedanken bei euch, Maximilian und Dominik, dass ihr uns Tante Laura näher geführt habt und wünschen euch ganz viel Erfolg weiterhin damit.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, uns erklären zu können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.